Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingsphilosophie-Podcast The Irrelevance.
Yay.
Mit mir Mandy und
mit mir Robin. Hi, wie geht's dir?
Hey, mir geht's gut. Und dir?
Mir geht es auch gut. Mensch, haben wir noch eine aufregende Zeit hinter uns.
Mensch, ich brauche erstmal Urlaub. Was ist wohl passiert? Erstmal ein kleiner Disclaimer. Tut uns leid, dass die Folgen in letzter Zeit so unregelmäßig waren.
Ja.
Aber das hat ab jetzt ein Ende. Und vor allen Dingen hat es einen guten Grund.
Mhm. Und zwar, ich habe ja schon in den letzten Folgen erwähnt, dass ich meine Bachelorarbeit schreibe. Die habe ich jetzt geschrieben. Und bin jetzt auch in Berlin sesshaft geworden. Noch nicht hundertprozentig, aber ich bin jetzt örtlich nicht so weit weg von dir, Mandy.
Ja.
Und genau, das heißt, wir haben halt jetzt mehr Möglichkeiten, das regelmäßig aufzunehmen. Ich habe jetzt erstmal nicht den Stress, irgendwas noch auf letzten Drücker abzugeben oder irgendwie einen Punkt zu erreichen beim Schreiben. Und wir können uns vor allen Dingen theoretisch wieder auch an einem Ort treffen, um aufzunehmen. Aber da müssen wir noch gucken, wie wir es mit dem Setup quasi machen.
Genau. Ja,
zur
aber wir können ja
Erläuterung,
mal
wie gesagt.
Achso.
Was meinst du?
Nee, mach weiter.
Okay. Also ich bin momentan noch in einem Airbnb. Ich suche gerade noch eine Wohnung in Berlin. Das heißt, so hundertprozentig settled bin ich noch nicht. Ich habe jetzt hier erstmal ein obligatorisches Laptop-Studio hier aufgebaut quasi. Aber ich hoffe, das tut der Qualität hier keinen Abbruch. Und wie gesagt, wir planen jetzt wieder regelmäßig loszulegen. Und ja, das.
Ja. Aber vielleicht fangen wir einfach mal von vorne an. Denn es schrieb sich an einem lauen Samstagnachmittag, als du noch in Siegen warst und ich hier in Berlin. Und geplant war, dass ich anderthalb Wochen später nach Siegen komme, um dir halt final beim Umzug zu helfen. Wir haben dann über Discord gesprochen und so. Und du hast sehr große Hilfeschreie geäußert, die ich so wahrgenommen habe. Also es war, also du hast nicht gesagt, hey, kannst du vorbeikommen, sondern es war so, ich weiß nicht, ob ich das alles hinkriege mit Bachelorarbeit schreiben, Möbel verkaufen, Möbel packen, die Wohnung aufräumen, so dass wir die Schlüssel übergeben können und so. Und ich habe zu dem Zeitpunkt mein Praktikum beendet und hatte zwei Wochen Leerlauf, bis mein neuer Job jetzt gestern angefangen hat.
Ja.
Und dementsprechend war ich dann so, ja, gut, von Berlin aus kann ich hier schlecht helfen und habe mich dann am nächsten Morgen direkt in den Zug gepackt und bin nach Siegen gedüst. Und du hast du hast sehr dumm geguckt, als ich auf einmal vor der Tür stand, weil ich hab's nicht gesagt, dass ich vorbeikomme.
Ja, und du standst nicht mal vor meiner Tür, sondern du standst einfach auf meiner Arbeit.
Ja, stimmt. Das heißt, auf meiner alten Arbeit, ja.
Auf meiner, genau, wo wir vorher zusammengearbeitet haben und wir hatten das war die Kommunalwahlsendung, ne?
Genau.
Das war doch der Sonntag, genau. Wo ich sowieso schon so ein bisschen komisch drauf war, weil ich wusste jetzt nicht ganz genau, wie jetzt unsere Arbeitsschritte so reingehen. Und unsere Kollegen meinten dann irgendwann so, ach, hi, Mandy. Und ich dachte so, klar, als ob sie jetzt hier wäre. Dann standst du auf einmal wirklich da und bist dann irgendwie früh morgens mit dem Zug von Berlin aus losgefahren. Hat mich sehr gefreut. Aber ich war auch sehr schockiert. Und mein erster Impuls war zu sagen, ey, ich habe zu Hause nicht aufgeräumt. Es sieht wirklich schlimm zu Hause aus. Es ist wirklich, ich übertreibe nicht. Es sieht sehr scheiße aus bei mir gerade zu Hause.
Ja, aber ich bin ich dachte mir, bevor ich jetzt irgendwie in Siegen zwei Wochen irgendwie nichts mache, weil ich nichts zu tun habe, dachte ich mir, kann ich dann deine helfende Hand werden, dass du dich halt voll auf die Bachelorarbeit konzentrieren kannst und ich kann den Rest mit der Wohnung machen und alles Mögliche. Aber es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich die Überraschung durchziehen konnte, weil ich war richtig nervös, dass ich mich verplapper, obwohl es halt eigentlich so dumm ist, weil ich bin ja nur nach Siegen gekommen, aber eigentlich sollte es dann ja irgendwie länger dauern, dass wir uns nicht sehen. Und dann war es aber nicht so. Und das hat mich sehr gefreut.
Warst du auf einmal da? Das fand ich auch ziemlich, ziemlich cool. Und ich würde auch mal behaupten, das wäre sonst auch ein bisschen mehr schiefgegangen eigentlich. Weil du hast dann wirklich so einen ganzen also im Endeffekt, was zu tun war, hast du, glaube ich, relativ zügig schon geschafft auch. Also ich glaube, du hast halt einen vollen Tag quasi darauf verwettet, meine ganzen Möbel irgendwie über Kleinanzeigen zu stellen, da zu kommunizieren. Dann waren auch schon die Hälfte der Möbel weg, noch bevor wir überhaupt, also bevor die letzte Woche angefangen hat sozusagen. Und das war auf jeden Fall eine sehr große Hilfe. Dann halt, wie gesagt, ich konnte mich halt voll auf Bachelorarbeit konzentrieren, hab da auch relativ zügig, ich glaube, ich hatte dann an einem Tag so ja, 6-7 Seiten schreiben können, was ich halt vorher nicht so geschafft habe und bin dann auch relativ gut zum Ende gekommen. Ich hatte sogar noch genug Zeit, das zur Korrekturlesung 3 Leuten noch zu geben, die mir das wieder zurückbringen. Und dann hatten wir halt wirklich den Mittwoch quasi alles fertig. Warte,
lass uns von vorne anfangen.
Okay, erzähl du doch.
Lass uns durch die Wochen gehen.
Ja,
genau. Wir sind dann, ich bin dann hier angekommen und genau, du hast dann das erste, was du gesagt hast, war scheiße, ich habe zu Hause nicht aufgeräumt. Kein Problem. Ich bin erstmal nach Hause gegangen, habe aufgeräumt und geputzt, wie es sich für eine gute Hausfrau. Nein, Spaß. weil ich dachte, so kann ich halt helfen. Und dann bist du, ich glaube, um Mitternacht oder so von der Arbeit gekommen, weil das halt mit den Kommunalwahlen so lange gedauert hat.
Genau, und wir haben die letzte Sendung um 11:30 beendet und danach wurde halt noch ein kleines Feierabendbierchen genommen und alle haben sich nochmal getroffen, so im Großraumbüro, so noch ein bisschen gelabert über den Abend, aber ich war dann halt auch so sehr müde und habe dann gesagt, Leute, ich trinke jetzt hier mein Solidaritätsbierchen und mache mich dann aber wieder auf den Weg nach Hause, weil ich natürlich wusste, dass du da zu Hause bist. Dann
habe ich am nächsten Tag, falls du darauf hinaus möchtest,
Ich weiß ja nicht, weil bei dir hat sich angehört, als ob du schon eine
Narrative vorbereitet hast. Ich habe hier eine Storyline.
Da ja, Mann, komm mal raus.
Abfallen. Nein. Genau, am nächsten Tag habe ich dann deine Möbel online gestellt. Und Robin hat ja in meiner alten Wohnung gewohnt und dementsprechend in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und hatte viele Möbel, die halt jetzt erstmal so irgendwie auch nicht mit nach Berlin sollten, weil voraussichtlich siehst du ja entweder eine WG oder eine Einzimmerwohnung. Und da sollte halt viel weg. Unter anderem auch dein Auto. Und das hatte ich ungelogen, also wer schon mal ein Auto verkauft hat, und ich habe ja meins im April verkauft, weiß, was das für ein Hessel ist. Aber ich hatte ungelogen das Auto 15 Minuten online auf eBay Kleinanzeigen. Ich bin nicht mal dazu gekommen, irgendwelche Möbel auf Facebook Marketplace zu stellen, weil ich bestimmt in den ersten 15 Minuten 100 Nachrichten bekommen habe. Die meisten natürlich eher so, dass ich darauf nicht antworten möchte. Dann so 2 Euro für das Auto. So, nee, ciao.
Ja, ja.
Und
ich komme gleich vorbei, 500 Euro. Und wir haben es für 1.300 oder 1.400 oder so drin gehabt.
Ja, genau. Und dann war dann jemand, der sich recht schnell angekündigt hatte, so, ja, ich würde jetzt gern vorbeikommen. Und ich so, ja, gut, dann komm halt jetzt vorbei, Robin ist ja da und Robin hat schon so gar keinen Bock. Also du hast ja auch nicht so viel versprochen, oder, von dem Verkauf?
Ja, Tatsache, das ist halt so ein Ding gewesen, das war recht spontan. Also wirklich, ich wollte eigentlich den ganzen Tag halt wirklich an die Bachelorarbeit sitzen. Und auf einmal sagst du so, ja, da wird jetzt so ein Typ vorbeikommen. Ich sag so, ach, ehrlich und so. Und ging dann runter, also es stand an der Straße, ein bisschen weiter weg von der Wohnung. Bin da hingegangen, der kam dazu. Und es war halt so ein älterer Herr, ich würde sagen so Mitte 40. Und hat sich das so angeguckt, wir haben ein bisschen geredet. Und man hat, glaube ich, gemerkt, dass ich keinen Bock hatte in dem Moment, wo er gesagt hat, so, hey, darf ich mal Probe fahren? Und ich sage erstmal so, nein, weil ich gerade keinen Bock hatte, so jetzt hier wegzufahren, großartig. Aber wir haben es dann im Endeffekt dann doch gemacht. Und er hat es im Endeffekt dann auch direkt gekauft. Also es ging relativ zügig. Er hat eine, halt wie gesagt, wie man es halt machen sollte, mit einer Anzahlung gemacht. Daraufhin hat er eine Quittung bekommen. Ich habe halt mir den Wagen fertig gemacht und dann Tage später haben wir uns dann nochmal getroffen, um den Verkauf quasi abzuschließen. Aber das war halt eine sehr unkomplizierte Art und Weise, quasi das Auto loszuwerden. Und was auch sehr schnell geht und auch eine Person, wo ich mich jetzt nicht schlecht fühle. Also das ist halt auch mal so ein bisschen Ding. So ein Wagen ist natürlich auch recht persönlich. Und da will man das auch irgendwie in guten Händen wissen, auch wenn man es natürlich nie wieder sehen wird. Also das ist mir auch bewusst.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Das bricht einem auch so ein bisschen das Herz.
Ja, genau. Und halt ein guter Preis bekommen, eine Person, wo ich vollkommen okay bin, dass sie es bekommt. Und dann halt auch recht schnell, das waren halt wirklich 3 Faktoren, wo ich dachte, okay, alles klar, ist jetzt vielleicht ein bisschen, also der Shift auf Leben ohne Auto, nach einem Leben mit Auto, ist halt schon ein sehr harter, auch wenn ich es nicht lang benutzt habe, aber es war halt häufig so von wegen, hey, fahr doch mal da und dahin oder ich gehe mal eben da und dahin. Und dann ist es so, ah, okay, doch, jetzt bin ich eine Stunde unterwegs. Und das hatte man halt vorher nicht und das ist halt auf jeden Fall sehr interessant gewesen.
Ja, gleichzeitig hatte sich bei mir dann auch die Uni zurückgemeldet und ich bin halt für den Masterplatz angenommen worden. Und
Gratulation dafür.
Dankeschön. Und ich mache jetzt hier in Berlin meinen Master. Aber bevor das alles stattfinden konnte, war das Problem, dass ich original einen Tag, nachdem ich von Berlin nach Siegen gefahren bin, die Zusage bekommen habe und halt innerhalb von einer Woche eine beglaubigte Kopie von meinem Zeugnis und alles dahin schicken musste. Naja, aber ich war halt anderthalb Wochen, nee, über zwei Wochen sogar nicht in Berlin. Dementsprechend war der Hassel dann groß, mein richtiges Zeugnis nach Siegen zu bekommen, um es dann beglaubigen zu lassen, wieder nach Berlin zu schicken und das alles per Post und versichert und Expresssendungen und dies und das. Und das war alles sehr, sehr umständlich. Ja. Das hat mich dann noch ein bisschen gestresst, aber sonst.
Mich auch tatsächlich. Weil ich ja dann, am Endeffekt, du hattest dann die ganzen Sachen dir aus Berlin von deiner WG-Mitbewohnerin quasi zuschicken lassen. Und als es dann da war, warst du schon wieder in deiner ganz alten Heimat.
Genau, weil mein Vater, also ich war halt in Siegen, bin von Siegen nach Troisdorf, weil mein Vater Geburtstag hatte, wieder nach Siegen und dann sind wir beide wieder nach Troisdorf. Und deswegen war ich dann das erste Mal in Troisdorf und die ganzen Sachen kamen natürlich auch wieder einen Tag, nachdem ich weg war, bei dir an. Und dann musstest du das noch beglaubigen fahren, was mir auch sehr leid tat und das dann wegschicken.
Und da kommen wir wieder quasi zurück auf das Ding mit ohne Auto und mit Auto. Mit Auto wäre das überhaupt kein Ding gewesen, weil es sind halt dann, ja, keine Ahnung, 20 Minuten, sagen wir mal 10 Minuten hin, beglaubigen lassen, sagen wir bis zu einer halben Stunde, 20 Minuten wieder zurück. Alles easy. Mit dem Bus wurde es eine 2,5-Stunden-Party drauf.
Ja.
Und das war sehr abenteuerlich. Aber hey, also ich habe es ja auch super gern gemacht. Ich meine, ich wäre jetzt auch ganz schön heuchlerisch von mir zu sagen, jetzt muss ich hier eine beglaubigte Kopie wegschicken, damit du deine Zukunft bewahren kannst. Gleichzeitig bist du eine Woche vorher nach Siegen gekommen und hast original alles gemacht, damit ich mich komplett nur auf die Bachelorarbeit konzentrieren musste. Also alles auf jeden Fall cool. Aber trotzdem halt dieses, sind so die kleinen Dinge, die dann doch irgendwie dann einem bewusst machen, absolut, wie sehr man sich gewechselt hat.
Ja, und dann habe ich halt angefangen, Kartons zu packen und weiterhin Sachen auf eBay-Kleinanzeigen. Also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt eBay-Kleinanzeigen-Expertin.
Ja.
Also ich habe so viele Anfragen bekommen und wir haben auch, ich würde sagen, für gutes Geld eigentlich die Sachen verkauft. Manche Sachen, zum Beispiel die Couch, haben wir dann letztendlich verschenkt, weil wir halt aus der Wohnung raus mussten. Und bevor wir sie dann irgendwie mitnehmen oder wegtun, kann sich halt jemand anders noch drüber freuen. Aber unsere ultimative eBay-Kleinanzeigen-Begegnung hatten wir, als das dein Bett verkauft wurde. Das,
Ach so, ich dachte, du meinst die Küche.
Ach so, beides eigentlich.
Beides eigentlich.
Genau, also
zum
Verständnis, die Küche aus der Wohnung musste unnötigerweise komplett raus, obwohl, also wir hatten oder du hattest ja zum fristgerecht gekündigt, die Wohnung. Und dementsprechend hatten wir uns jetzt nicht um Nachmieter gekümmert. Und die Genossenschaft wollte die Küche halt nicht übernehmen, was halt total unnötig ist. Aber, naja. Genau, die Küche wurde dann abgeholt. Kannst du gerne erzählen?
Ja, genau. Du hast, du hast den Kontakt aufgehalten, beziehungsweise den Verkauf gemacht. Und dann wurde gesagt, ich glaube, am Sonntag, also Anfang der letzten Woche in Siegen bei mir, wurde quasi gesagt, so, ja, dann kommen halt, kommt die halt vorbei und baut das ab und so weiter. Und da hatte ich dann drei, Männer bei mir auf einmal in der Wohnung stehen. Und ich hatte ihnen das so gezeigt, sie gucken so ein bisschen und sag so, ja, das wär's halt alles, ne? Hier die Küche mit dem Regal könnt ihr gerne haben, Kühlschrank dazu. Und hatten wir halt Geld ausgetauscht und die haben sich halt ans Werkeln begangen. Und dann ist so dieses Phänomen gewesen, das hatten wir auch bei manchen Regalen gehabt, dass es Probleme gab mit dem Abbauen und Leute aus irgendeinem Grund denken, sie könnten eine Küche abmontieren, ohne Werkzeug dabei zu haben. Und ich habe nicht viel Werkzeug im Haus. Ich habe halt original irgendwie so einen Schraubenzieherkasten und halt so ein Leatherman mit verschiedenen funktionalen Sachen da dran, was natürlich keine Rohrzange ersetzt, was natürlich keine richtige Zange ersetzt und so weiter und so fort, aber ich kam damit zurecht. Und wie gesagt, wenn du eigentlich auch eine Küche eigentlich abbaust aus einer Wohnung, würde ich jetzt einfach mal denken, dass man mit dem passenden Werkzeug hinkam, kam sie aber nicht. Dementsprechend war es halt so ein bisschen ein Hassle, dass sie da erstmal richtig loslegen konnten. Aber im Endeffekt hat es dann auch alles funktioniert, so ein bisschen hin und her. Jedenfalls, Küche ist raus, die Leute waren wieder unterwegs, ich setze mich wieder an die Bachelorarbeit und irgendwann bekamst du dann eine Nachricht, die dann irgendwie sagte so, dass jemand sehr, sehr enttäuscht mit dieser Küche war.
Hm. genau, ich hatte nämlich anscheinend mit der Frau von einer der drei Männer geschrieben, die bei dir waren. Hm. Und sie hatte sich dann, ja, sie würde sich jetzt beschweren gehen und von wann sind denn die Bilder? Und das ist ja genau nicht die Küche, die da drauf ist. Und ich so, ja, die Küche, also das Foto haben wir letzte Woche gemacht und seitdem wurde die Küche nicht mehr benutzt. Und dann meinte sie zu mir noch, ja, aber seit wann sind sie denn auch männlich? Ich so, ja, das war halt mein Freund so.
Ja.
Ich war halt nicht da, aber bei ihr war es ja genauso. Sie war ja auch nicht beim Verkauf. Und
ja, das ist,
sie hätte sich dann ja auch noch angerufen, glaube ich, oder?
Ja, ja, genau, sie hätte mich noch angerufen und meinte so, ja, das ist ja komplett, das ist ja überhaupt nicht ertragbar gewesen und was würde mir denn einfallen und blabliblub. Und ich sag so, ja, aber was konkret fehlt denn in der Küche? Dann wurde gesagt so, ja, die ist dreckig. Und ich sag so, ja, also ich habe die halt benutzt noch kurz vorher. Ich habe die halt so gut wie es geht halt abgewischt. Aber ich werde es jetzt halt nicht grundsanieren, ist halt immer noch eine gebrauchte Küche. Und dann war dieser dann so. Und
der Transport halt auch, ne?
Ja, ja, genau. Und da habe ich halt auch gesagt, der wird, genau, da habe ich auch gesagt, das wird ja auch durch den Transport halt nochmal dreckig. Also macht es ja auch keinen Sinn, jetzt die Kern zu sanieren. Wobei ich halt, wie gesagt, wir haben die Fotos nicht bearbeitet oder wir haben jetzt nicht eine andere Küche fotografiert. Also es war das. What you see is what you get. Im klareren Sinne hätte es eigentlich auch nicht sein können. Und ja, im Endeffekt kam dann auch noch mal so ein Spruch so von wegen so, ja, und wer ist diese Mandy, mit der ich da die ganze Zeit geschrieben habe? Ich so, ja, das ist meine Freundin, sie hat das für mich verkauft. Und dann so, ja, ist aber schon komisch. Und erst später ist mir dann eingefallen, wie komisch das ja ist, sowas anzukreiden, wie du schon sagst, weil sie ja selbst das genau gemacht hat. Ich meine, sie selbst war ja auch nicht vor Ort. Mhm. Weil sonst hätte sie ja dann auch direkt vor Ort was sagen können, was ihr an der Küche nicht passt. Aber im Endeffekt, was ich rausnehme, ist, ihr war die Küche zu dreckig. Dafür hat sie sich für, also sie hat die Küche halt für einen Bruchteil des Originalpreises bekommen. Und von daher fand ich es einfach nur sehr witzig, diese Interaktion, weil, ja, keine Ahnung, also hätte sie jetzt irgendwie gesagt, da fehlt ein Schrank oder ich hätte irgendwie erwartet, da ist jetzt noch ein Toaster mit bei, da hätte man drüber reden können. Aber wenn sie jetzt einfach sagt, auch auf die konkrete Frage hin, was fehlt denn, bevor sie hier weiter meine Zeit verschwenden, dann sagt sie, ist dreckig, muss ich leider sagen, gut, das klingt nach ihrem Problem und nicht meinem. Ja, aber das war auf jeden Fall sehr abenteuerlich. Die zweite Sache war mit dem Bett, wo ich jetzt einfach mal erzähle. Du hast die auch online verkauft und das kam dann, ich glaube, 2 Tage, bevor wir quasi rausgekommen sind oder so, 2 Nächte vorher. Und da kam halt es waren insgesamt 3 Leute, die kamen. Zuerst der erste, und den habe ich so reingewunken, habe so das Bett gezeigt und der meinte so, ja, wie alt ist das Bett? Ich sag so, 2 Jahre. Dann kam direkt sein Freund hinterher, der dann auch zu dem Bett kam und dann auch so meinte so, wie alt ist das denn? Ich wieder, ja, wie schon gesagt, 2 Jahre. Und dann kam noch ein dritter hinterher, deutlich älter als die anderen beiden, die so beide, ich würde sie so Mitte 20, Anfang 30 maximal schätzen. Der zweite locker Ende 30, Anfang 40. Und der fragt mich, wo mein Badezimmer ist. Und ich so, okay, ja, folgen Sie mir, hab Badezimmer gezeigt, der war da auf Toilette. Ich weiter mit den beiden Jungs oder mit den beiden Männern geredet und hab dann so gesagt, so sieht's aus, so. Und der meinte dann so, ja, aber der Topper, also ich muss sagen, Boxspringbett ist es, was ich da hatte. Das heißt, darauf liegt normalerweise, weil man 2 separate Matratzen hat, nochmal so ein Topper, also eine dünne Matratze quasi, die die beiden Sachen so quasi vereint, sodass man nicht in die Lücke zwischen den beiden Matratzen fällt. Und der war halt ein bisschen krumpelig, also so ein bisschen faltig, weil ich habe den Bezug kurz vorher nochmal gewaschen. Was ja eigentlich eine gute Sache ist, dass der halt sauber ist. Aber sie haben dieses Krumpelige missverstanden, als der sei super alt, was nicht stimmt und ich das auch schon mehrmals gesagt habe. Aber trotzdem, long story short, sie wollten den halt nicht. Und meinten dann so, ja, einen neuen Topper würden die 50 Euro für zahlen, dementsprechend würden die vom Originalpreis dann 50 Euro runtergehen. Ich sag so, nee. Das machen wir schon mal nicht. Wir sind euch schon bei den Vorgeschichten mit dem Preis entgegengekommen. 10 Euro weniger, mehr nicht. Und dann waren sie auch so, oh ja, komm, bitte, bitte, komm. Und ich so, nee, Leute, ich war auch richtig pissig, weil ich halt, also ich hätte nicht gedacht, dass das so eine lange Geschichte wird. Ich dachte, die kommen rein, geben mir das Geld, wie alle anderen auch, und gehen dann wieder. Aber irgendwie hat sich das halt dann so ewig lang hingezogen. Und im Endeffekt habe ich dann auch gesagt, okay, ihr nehmt jetzt entweder das Bett für 10 Euro weniger oder ihr geht jetzt wieder. Und dann waren die dann so, ja, ja, okay, alles klar. Und haben das dann auch abtransportiert. Währenddessen diese dritte Person nach wie vor im Badezimmer. Hat sich daraus nicht wieder bewegt. Und sie tragen das halt so alles raus. Wir hatten zwischenzeitlich denen so ein bisschen geholfen, haben die Sachen in den Flur gestellt. Und die tragen das nach und nach raus. Dann irgendwann waren sie fertig und haben sich halt dann verabschiedet. Und dann kam der Dritte dann aus dem Badezimmer raus und hat sich bedankt und ist auch wieder gegangen. Wir wollten, waren danach verabredet und wollten uns dann auch fertig machen. Und das Badezimmer war einfach voll geschissen. Im Sinne von, dass es unfassbar krass gerochen hat. Also der Typ war wirklich hardcore abröhren da hinten. Und wir waren dann so, was war seine Aufgabe, diesen Verkauf? Weil er hat nichts beigetragen. Er hat nicht seine Expertise dazu gebracht. Ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwie Bettenexperte ist und nochmal sagen würde, ob da irgendwie Bettläuse drin sind. Er hat sich das Bett ja nicht mal angeguckt.
Ich weiß auch wirklich nicht, ob er Teil überhaupt der Gruppe war. Oder er halt einfach seine Chance gewittert hat, irgendwo auf Klo gehen zu können, wo wir vielleicht noch mal darauf verweisen können, auf unsere letzte oder vorletzte Podcast-Folge.
Ich glaube, letzte
beschissene
Folge,
Situation, die, wo wir auch gesagt haben, hey, wenn jemand bei dir klingelt und sagt, hey, ich muss heftig scheißen, dann würde ich sofort sagen, hey, komm rein. Also, hier ist das Bad. Und wie weird ist es, dass wir jetzt genau diese Situation hatten.
Ja, stimmt. Wo jemand steht einfach vor deiner Tür, fragt, wie das Klo ist. Aber auf der, to be fair, hat nicht gefragt, ich muss hart scheißen und es ist wirklich ein Notfall. Sondern er gehörte anscheinend, oder das ist meine Interpretation, zur Gruppe hinzu, hat nichts zu beigetragen, hat nicht beim Helfen, beim Heben geholfen, nichts. Also, war nur kacken und ist wieder weggegangen. Ja. Also das war auf jeden Fall eine sehr abenteuerliche Geschichte. Also das war so eine weirde Interaktion. Auch diese Topper-Geschichte, dass die halt das den Topper nicht nehmen wollten und dann lieber für 50 Euro zusätzlich einen neuen kaufen. Anstatt halt, ich weiß halt nicht, was da der Sinn davon war, aber ist ja jedem selbst überlassen. Kann ich auch nachvollziehen, dass man dann vielleicht aus hygienischen Gründen da vielleicht ein bisschen Sorge hat. Aber das war sehr, sehr weird, kann ich sagen. Also mit der Küchengeschichte eine, die halt am meisten mir im Kopf bleibt.
Ja, es ist auf jeden Fall, eBay-Kleinanzeigen ist wild, auf jeden Fall.
Ja, es ist wirklich eine Goldmine, muss ich. Also
ich hatte wirklich sehr viele Aktionen und ich wurde auch dann auf Facebook Marketplace, ich wurde beschimpft, wenn was schon weg war und so. Ich wurde von Männern, die mir Freundschaftsanfragen geschickt haben, mich gefragt haben, so, wollen wir nicht mal was trinken gehen? Und so, nee, Alter, ich will hier nur mein Regal verkaufen. Wirklich.
Ja.
Also, es ist wirklich.
Es ist sehr, sehr weird. Viel. Also, das. Ich meine, das ist halt das Gute und gleichzeitig Schlechte an Kleinanzeigen, so dieses typische Ding, was die Frau mit der Küche auch meinte. So, es ist halt Wild West. Es ist wirklich wie so ein Papieranhang irgendwo an der Straßenecke oder so, wo man sagt, hey, Küche zu verkaufen. Und da kann halt jeder sich drauf antworten, muss sich irgendwie untereinander ausmachen. Und hat natürlich das Positive, dass man dann recht unkompliziert seine Sachen los wird, aber auch das Negative, dass halt einfach ja, jeder Hans und Kunz einfach bei dir vorbeikommen kann und prinzipiell auch erstmal ja auch keine Assoziation mit dir hat, ne? Also wenn, wie du schon sagst, die Sachen halt schon weg sind und die fragen halt an und du sagst, sorry, ist weg, dann ziehen die ja keine Konsequenz draus, dass man dich nicht zu beschimpfen, weißt du, was ich meine?
Naja, theoretisch und, ist es halt verboten, ne? Man könnte es theoretisch zur Anzeige bringen, aber naja.
Ja, das dafür aber ist jetzt, das ist halt so das Ding so.
Genau, und am Anfang, als ich dann noch in die Wohnung gekommen bin, war natürlich noch alles voll eingerichtet und so wurde die Wohnung immer leerer und leerer. Gesundheit.
Dankeschön.
Und leerer und die Kartons stapelten sich und ja, es wurde immer unwohnlicher. Und ja, es ist auf jeden Fall ein crazy Gefühl gewesen, weil ich da ja zuvor drin gewohnt habe, dann haben wir zusammen da gewohnt, dann hast du da gewohnt. Und es ist irgendwie schon crazy. Also es hat mich schon traurig gemacht, die Wohnung abzugeben. Aber umso mehr oder umso weniger in der Wohnung war und umso mehr Stress es bedeutete, irgendwie darin zu leben, weil wir ja auch keine Küche mehr hatten, war ich auch letztendlich einfach froh, dass dann alles vorbei war, weil du dann ja auch recht zügig die Bachelorarbeit fertig geschrieben hattest, sodass wir die dann auch binden lassen konnten. Und das war auch sehr schön.
Und, auf jeden Fall. Also ich habe nie ein großes Stolzsein-Gefühl, bis auf ein paar wenige Sachen so in meinem Leben quasi angeht. Aber das war so ein Moment, als ich dann dieses gebundene Buch, diese gebundene Arbeit quasi in Händen hielt. Und ich habe quasi für mich eine Kopie, dann die zwei Kopien für die Prüfer und dann noch eine Kopie für meine Mutter, halt einfach als so auch gleichzeitig Andenken, weil ich ja original am Tag nach Abgabe quasi auch schon aus Siegen raus bin. Und wir hatten halt an dem Abend noch was gegessen. Da hatte ich halt dann ihr dann noch was mitgebracht und so weiter. Und das war halt einfach sehr ein sehr schönes Gefühl. Ich glaube, das so fühlt man, oder ich könnte mir vorstellen, dass nur mal 1000 so fühlen sich quasi Schriftsteller, wenn sie den ersten Druck quasi von ihrem Buch irgendwie in der Hand haben und denkst so, wow, daran habe ich jetzt 1,5 Jahre gearbeitet. In meinem Fall natürlich nur ein paar Monate, aber es ist schon was anderes, sowas haptisch vor sich zu haben auf jeden Fall. Und ich habe noch kein Ergebnis. Ich bin gespannt, ob ich bestanden habe, ob dieses ganze Herumgehässel sich überhaupt gelohnt hat.
Ja. Ich finde es auch so krass, dass, also ich bin ja im Ende Mai, Anfang Juni hingezogen. Mhm. Und da war dann immer die Sprache davon, dass du halt nach der nach deinem Bachelor halt weg wollen würdest, aber noch nicht sicher, wohin. Mhm. Und ich war die erste Woche hier, dann war halt so, okay, Berlin, safe. So, weil also da war es halt recht sicher. Und dann war halt, haben wir halt diesen ultimativen Schlachtplan gemacht, so, okay, dann müssen, weil ein Tag vor Anmeldeschluss der Bachelorarbeit haben wir gesagt, oder hast du gesagt, ich möchte die Bachelorarbeit dieses Semester schreiben. Und ich dann so, okay, du hast keinen Prüfer, kein Thema, gar nichts. Ja, ja. Und dann haben wir halt diesen Schlachtplan quasi entwickelt, am letzten Tag noch einen Prüfer gesucht und gefunden, das Thema angemeldet, Punkte noch nachgeholt. Und es waren unfassbar schlimme 3 Monate. Nicht, also hauptsächlich für dich. Ich habe nebenbei mitgelitten.
Ja.
Und es mussten dann noch neben der Bachelorarbeit noch Punkte nachgeholt werden. Dann dieser Umzug, Jobsuche in Berlin. Und das ist so krass. Also, das ist wirklich heftig, was du da abgeliefert hast in den letzten Wochen. Da kannst du, es ist echt heftig.
Danke. Also, ich finde es auch verrückt immer noch, dass ich anscheinend erstmal alles geschafft habe. Also, wie gesagt, eine Wohnung ist halt so, da habe ich mich so ein bisschen rausgewieselt mit der temporären Lösung des Airbnbs. Aber to be fair, eine Wohnung in Berlin zu finden, ist halt auch wirklich nicht leicht.
Ja.
Und dementsprechend ist es halt dann schwierig. Und jetzt könnte man natürlich sagen, oder was ich auch oft gehört habe, als ich dann Leuten davon berichtet habe, oh, Berlin, warum denn? Und zuallererst könnte man natürlich meinen, dass es halt dann auch wegen dir ist. Was auf jeden Fall stimmt. Zu einem gewissen Teil, aber zum anderen Teil wäre es ohnehin einer der großen Städte geworden. Köln habe ich für mich ausgeschlossen, weil es zu nah und gibt's nur RTL. Ich weiß, es ist eine sehr oberflächliche Betrachtung, aber ich möchte einfach nicht nach Köln. Da habe ich so überlegt, okay, Hamburg wäre ganz nice, München eventuell durch halt ProSieben und Co. Oder halt wirklich Berlin, weil da halt einfach so viele verschiedene Startups und einfach so ein Potpourri aus verschiedenen Möglichkeiten dann da ist. Und ja, im Endeffekt habe ich mich dann, weil irgendeine Entscheidung musste ich treffen, habe ich mich halt auf Berlin quasi festgefahren. Aber irgendeine große Stadt wäre so oder so geworden. Und jetzt bin ich hier. Und es ist sehr es ist sehr komisch, von sich selbst jetzt zu denken, dass man hier wohnt. Weißt du, was ich meine?
Ich raff das teilweise immer noch nicht und laufst so durch Berlin und denk mir so, boah, krass, du wohnst jetzt hier.
Ja, voll. Allein so, ich habe jetzt so eine kleine Tradition, also wie gesagt, ich wohne jetzt in einem Airbnb, in einer quasi Privatwohnung, habe ich so ein kleines Zimmer bekommen, wo quasi Schreibtisch, Schrank, Regal und Bett ist. Es ist auf jeden Fall, also ich komme hier auf jeden Fall zurecht, sag ich mal, und die Gegend ist halt jetzt nicht so weit vom Schlag. Und dementsprechend bin ich halt eigentlich auch sehr viel unterwegs. Ich war jetzt gestern, zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir haben heute Samstag, gestern war dementsprechend Freitag und Magic-Spieler wissen, dass dann hier Friday Night Magic hier ansteht und das war beim ersten größeren Turnier und größeres FNM für mich seit Monaten, weil natürlich erstmal Corona da war, zum anderen dann auch Berlin einfach sehr viel mehr Leute da sind und der Laden war wirklich prall gefüllt in Klammern wegen Corona, natürlich nicht komplett voll, aber so viele Leute habe ich, glaube ich, lange nicht mehr Magic spielen sehen. Auf jeden Fall war es dann so verrückt, weil so jetzt in Communities reinzugucken, quasi dieselben Communities, die ich halt vorher in Siegen hatte und mir angeschaut habe, nur jetzt in einer sehr viel größeren Stadt mit sehr viel mehr Optionen, mit mehreren Läden, wo man hingehen kann. Und das ist alles sehr sehr verrückt auf jeden Fall. Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Mir wird es wahrscheinlich noch Monate später noch so gehen, so, wow, krass, das hier.
Ja, es ist halt nicht Siegen, ne? Und Siegen war schön für die Zeit, aber Siegen war nie ein längeres Ziel für mich. Und für dich war es ja auch, ich meine, du bist da aufgewachsen. Mhm. Du kennst ja irgendwie auch nichts anderes.
Ja. Ich habe das Gefühl auch gehabt, dass ich halt Siegen irgendwann komplett erschlossen habe, so in gewisser Weise. Also für mich war es halt komplett, die Wege waren sehr einprägsam, also zu Fuß zur Arbeit, zu Fuß zur Uni, da einkaufen, da kann man zum Spielen hingehen, da kann man sich mit sowas eindecken. Das war halt sehr klar und auch sehr einfach. Und Berlin ist auf jeden Fall sehr viel verwobener und schwieriger. Aber dementsprechend auch aufregender. Und ich freue mich dann irgendwann, vielleicht in 1-2 Jahren oder so, dann auch dasselbe Gefühl zu haben, dass man so seine Hood kennt, seine Wege, seine Läden, seine, weißt du, dass das halt nicht mehr so, dass ich jetzt nicht für jeden Schritt, den ich irgendwo hingehe, Google Maps aufmachen muss oder so. Und darauf freue ich mich einfach und bin auch froh, jetzt wirklich hier zu sein. Auch wenn natürlich ich noch sehr viel vor mir habe. Also am 15. geht meine neue Arbeit los. Also ich möchte gerne dann auch irgendwann eine Wohnung in Berlin haben, wo ich dann auch länger residieren kann, wo ich dann auch mein ganzes anderes Zeug, was jetzt noch bei deinen Eltern in Troisdorf steht, vielen Dank dafür, falls sie gerade reinhören.
Shoutout.
Dass ich das auch mal da rausholen kann und dann auch hier rüberbringen kann. Weil das war tatsächlich auch noch eine Entscheidung, die mir gar nicht so leicht gefallen ist, wie man vielleicht denken könnte, so was nehme ich jetzt eigentlich alles mit und was bleibt eben noch quasi in Kartons verpackt. Und ich bin sehr klingy, was meine Sachen angeht. Deswegen war das für mich ein schwieriger Schritt und immer noch das Gefühl, nicht alles, was ich mal besitze, irgendwie nur eine Suche entfernt zu haben, sozusagen. Ist auch immer noch was, wo ich denke, okay, aber ich kann halt auch jetzt nicht alles per Bahn mitnehmen, von daher ist
es
schon.
Es war halt auch, glaube ich, also für mich war es halt auch sehr verrückt, es war halt sehr emotional alles, so von, ich kenne dich halt eigentlich so als sehr bodenständigen, soliden, ruhigen Typen, aber dann ist alles, weil normalerweise bin ich die Emotionale in dieser Geschichte und ich glaube, es ist dann halt auch nochmal, also für mich war es dann nicht schwierig, aber ungewohnt halt einfach die umgedrehten Positionen, so dass ich halt sage, okay, wir kriegen das hin, wir müssen jetzt das und das und das noch machen, aber es ist ein Ende da und ich weiß, dass es hart ist, sich dann auch ne, von der Familie zu verabschieden und so. Und ich glaube, also dadurch, dass, keine Ahnung, ich das auch irgendwie gewohnt bin, mich von meiner Familie zu verabschieden und da auch jetzt nicht ein krasses, keine krassen Wurzeln geschlagen habe, dass das für mich auf jeden Fall schwierig war, das zu, damit umzugehen, glaube ich. Also nicht schwierig damit umzugehen, aber anders einfach. Ungewohnt. Also weil, ungewohnt. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass es hart ist. Und das, aber wie gesagt, das ist alles sehr gut gemacht.
Danke. Ja, im Endeffekt war eigentlich auch wirklich nur die Verabschiedung von meiner Mom und meinem Bruder einfach sowas, was mich sehr mitgenommen hat, ehrlich gesagt. Den Rest, klar war es emotional, aber ich war halt in so einem Rush-Modus irgendwie, wo ich dann, also Tag meiner Bachelorarbeit Abgabe des hauptsächlichen Umzugs, wo die ganze Wohnung in Kartons in den Wagen gebracht wird, und mein letzter Arbeitstag war alles am selben Tag. Und ich habe mich am Ende des Tages einfach nicht mal mehr fähig gefühlt, so das Ganze, also jetzt noch großartig emotional auf der Arbeit zu sein, zum Beispiel, wenn halt alle Leute so sagen, oh, wir werden dich vermissen. Und ich so, ja, super, danke. Aber für mich war es dann jetzt irgendwie nicht so ein großes Ding, weil in meinem Kopf war, okay, was muss ich als nächstes machen? Und seitdem ich auch in Berlin bin, fällt es mir unfassbar schwer, abzuschalten. Also ich habe halt momentan immer noch so ein bisschen diesen Punkt so, okay, was mache ich als nächstes? Also ich stehe original immer noch um 8 Uhr auf, auch wenn ich nichts zu tun habe, gehe raus, hole mir einen Kaffee, heute habe ich mir Brötchen geholt und komme dann wieder, versuche irgendwas irgendwie anders zu machen und mir fehlt halt noch so ein bisschen dieses, dieses wieder zur Ruhe kommen. Also ich bin noch sehr, sehr hibbelig, was sehr viele Sachen angeht.
Das ging mir aber bei meiner Bachelorarbeit genauso, weil man hat irgendwie monatelang so dieses eine Ziel vor Augen und man arbeitet so hart dafür und man hat weiß ganz genau, okay, ich stehe jeden Tag auf, setze mich daran und arbeite daran und dann fällt das komplett weg.
Ja.
Dann war auch erstmal, ich wusste gar nichts mit mir anzufangen die erste Zeit. Das war jetzt auch jetzt gestern bei mir relativ stark so, weil ich natürlich von meinem Praktikum, das war dann zu Ende, bin ich halt zu dir und wusste, okay, ich habe das und das und das zu tun. Mhm. Aber so sehr wir auch, glaube ich, dieses Abschalten gebraucht haben, ist es dann umso weirder, das zu machen, weil man irgendwie denkt so, okay, was kommt jetzt als nächstes? Irgendwas muss ich ja noch machen. Und dass das jetzt alles so langsam eine Routine findet und man sich auch mal entspannen muss, ist halt weird irgendwie.
Definitiv. Aber ich würde mal sagen, genug von mir. Ich rede ja eigentlich am liebsten über mich, aber ich möchte auch noch ein bisschen über dich reden. Und zwar, möchtest du auf deine neue Arbeit schon ein bisschen eingehen? Du hattest ja deinen ersten Arbeitstag schon.
Ja, wie war es denn so? Voll gern. Ja, also ich habe jetzt einen Werkstudentenjob angefangen, weil ich ja jetzt quasi wieder Studentin bin. Und ich habe vorher mein Praktikum gemacht, Vollzeit bei einem gigantischen Konzern in der Kommunikationsabteilung und hab's nicht gemocht, weil riesig und nicht so toll.
Ja. Ich glaube, wir können ehrlich sein und sagen, du hast es am Ende wirklich gehasst, oder?
Also hassen finde ich sehr krass, aber ich hatte keinen Spaß, sagen wir es mal so.
Ja.
Und dann habe ich auch noch meinen Fuß verletzt und ja, war halt alles nicht so optimal. Aber genau, ich habe jetzt einen neuen Job und bei einer Organisation, die sich für Aufklärungsarbeit an Schulen und Kitas und so für nachhaltige Lebensmittel einsetzt und da so Schulungen macht und Programme, um halt Kindern den Umgang mit nachhaltigen Lebensmitteln so auf Ackern und Pflanzen anbauen, Gemüse anbauen, so ein bisschen nachbringt, weil de facto wir noch nie so viele übergewichtige Kinder hatten wie heutzutage. Da, das resultiert halt dadurch, dass halt so die Verbindung zu Nahrung und zu Lebensmitteln halt nicht mehr so stattfindet. Viele Eltern lernen nicht mehr zu kochen oder können nicht mehr kochen oder sehen oder wollen nicht mehr kochen und haben es nie gelernt. Und dementsprechend wird das an die Kinder so weitergegeben. Und genau, da bin ich halt jetzt auch wieder im Kommunikationsteam und bin da für Bild- und Videoproduktion verantwortlich. Und ja, war halt jetzt die ersten Tage da und hatte halt einfach dieses Gefühl von, ich kann was dazu beitragen. Das hört sich so ein bisschen dumm an, aber so ein bisschen die Welt zu verbessern. Und das ist halt irgendwie immer das, was ich machen wollte, weil mir das irgendwie wichtig ist. Und ich da auch so einen Purpose rausziehe. Und ja, die kommen super mit den Leuten klar und fühle mich einfach sehr wohl in der Umgebung auch, im Büro. Und stimme halt einfach, also ich hatte selten bis eigentlich noch nie irgendwas, dass ich bei einem bei einer Organisation oder bei einer Firma gearbeitet habe, mit deren Werte ich halt so unfassbar übereingestimmt habe. Zum Beispiel sind halt so kleine Sachen wie die Büroartikel werden ausschließlich nachhaltig bestellt und bei nachhaltigen Firmen bestellt. Dann gibt es in der Anführungszeichen Kantine, was halt eine kleine Küche ist, wo halt ein Typ alles selber kocht und nur so viel kocht, wie gebraucht wird und ausschließlich vegan und im besten Fall noch von dem Gemüse vom eigenen Acker. Also es sind halt so, das hört sich vielleicht dumm an, aber ich finde es halt so toll irgendwie.
Ja.
Und es macht halt mich halt so happy.
Es ist halt das, was so in deinen letzten, ich würde fast sagen, letzten paar Jahren so dein, du hast ja dein Leben schon sehr auch umgestellt von dann von der Zeit, wo du nur Fleisch gegessen hast, zu halt den halt
vegan. Ich habe Fleisch gegessen.
Naja, ich meine halt von der Zeit, wo du hast ja von vornherein kein Fleisch gegessen, aber von der Zeit dann nochmal umgeswitcht bist, auf vegan zu sein und so weiter und halt sehr viel dich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt hast, so was ist wichtig und was ist korrekt. Und ich kann diesen Impuls, glaube ich, nachvollziehen, den vielleicht der ein oder andere Hörer irgendwie jetzt auch hätte, sowas von wegen, was einen zwangsläufig, wenn man eben nicht in dieser Branche, sag ich jetzt mal, so arbeitet, halt dazu kommt, ist so dieses, oh, du fühlst dich besser als andere, was aber nicht stimmt. Aber das ist halt so dieser erste Impuls, den man, den man vermutlich auch so verspürt, wenn man das erstmal hört. Aber das ist ja auch kompletter Quatsch. Also ich finde auch, wenn du mir das so erzählt hast, ich hatte so diesen, so ein kurzes Bauchgefühl, hatte ich so dieses so, ja, okay, mein Job ist ja nicht dahin, mache ich jetzt was falsch, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Aber das ist ja eigentlich absolut nicht, sondern eigentlich wirklich nur gut, dass man da quasi da ansetzt, quasi was auch deine Organisation tut. Und zwar bei der Vermittlung, dass auch an die jüngeren Kinder, die halt dann zumindest sowas wie Kochen lernen. Und ich glaube, gerade so Ernährung und so weiter, kann man halt auf jeden Fall übereinstimmen, dass das, egal was man isst, egal wie man isst, aber dass man da auf jeden Fall, dass da sehr wichtig ist, dass man gut mit Lebensmitteln umzugehen weiß. Und ja, ich finde das sehr gut. Ich hoffe, oder ich bin mal gespannt, wie so deine tatsächliche alltägliche Arbeit da sein wird.
Ja, aber es ist ja, wie du ja auch gerade meintest, dass man sich so ein bisschen schlecht fühlt. Das ist ja genau das gleiche Phänomen, wie wenn man sagt, ja, ich ernähre mich vegan, dass die Leute das Bedürfnis haben, sich zu rechtfertigen, warum sie noch Fleisch essen. So, ja, ich esse auch nur noch Biofleisch oder ja, ich esse auch kaum Fleisch mehr. Und dann sage ich halt immer so, okay, aber es ist mir egal, weil es ist mir wirklich egal, was du isst und wirklich egal, wo du deine Klamotten kaufst, weil das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selbst trägt und tragen muss. Und nur weil ich das so mache, heißt das nicht, dass du das so machen musst oder andersrum genauso. Mhm. Und ja, vegane Ernährung trägt oder trägt dazu bei, sich ein bisschen mehr mit Umwelt, Nachhaltigkeit und so auseinanderzusetzen. Aber das ist halt meine Entscheidung. Und
ja.
Es ist mir, wie gesagt, einfach egal, was andere Menschen machen, solange sie mich halt auch einfach in Ruhe lassen.
Ja.
Und so ist es halt genauso mit dem Job. Ich erzähle das halt einfach nur, weil es mich halt glücklich macht. Hm. Und ich halt Spaß an dem Job habe. Und das heißt ja nicht, dass dein Job oder irgendein anderer Job halt total scheiße ist, weil er genau diese Prinzipien nicht erfüllt. Vielleicht macht, also das wäre genauso, als würde ich sagen, jemand, der bei in einem Klamottenladen Klamotten verkauft und der sagt, boah, ich gehe da mega drin auf und das ist der beste Job, ich liebe den, dann würde ich ja auch nicht sagen so, ja, okay, aber mein Job ist schon besser. Also ist ja dann schön einfach für dich, wenn du deine Passion gefunden hast, dann ist das ja gut. So.
Ja, ich wollte auch nur darauf eingehen, weil du auch eben gesagt hast, so von wegen, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber eigentlich sollte man das nicht sagen müssen. Eigentlich ist es halt eigentlich ist das so das Ding, es ist ein hammergeiler Beruf, oder hoffentlich ein hammergeiler Beruf. Das Unternehmen hat auf jeden Fall sehr gute Werte, hinter denen man sich gerne stellt oder du dich gerne stellst. Und dementsprechend halt, ich weiß auch nicht, warum man so diesen Impuls hat, da irgendwie so dagegen zu gehen. Ich glaube, es hat halt allgemein was mit diesem Vergleich zu
weil man
tun.
Weil man sich, glaube ich, einfach, also was ich darüber gelesen habe, dass man sich schlecht fühlt, weil einem bewusst gemacht wird, dass jemand was aktiv für andere tut.
Ja.
Und dass man halt selber so denkt, sich ertappt fühlt und sich das Gefühl hat zu rechtfertigen, warum man denn selber nicht in Anführungsstrichen was Gutes tut. Aber das ist mir halt, also
egal. Es ist einem wirklich egal, ja.
Tatsächlich, also ich hatte letztens auch noch die Konversation mit meiner Familie, weil meine Familie isst Fleisch. Und die haben sich irgendwie so, ich weiß nicht ganz, wie das funktioniert, aber so eine halbe Kuh irgendwie beim Schlachter bestellt.
Ja.
Und haben mir halt immer wieder davon erzählt. Und ich habe dann irgendwie gesagt, so, ja, okay, aber warum erzählt ihr mir davon? Also ihr wisst ja, dass das nicht mein Wert ist und mein Vorstellung entspricht. So, ich verstehe nicht ganz, warum. Also ist ja, also ich habe dann gesagt, so, aha, okay, heiße ich halt nicht gut, aber ist mir halt auch egal, weil ich würde es persönlich nicht machen, aber you do you, ist mir ja wurscht. Haha.
Ja.
Pun intended. aber das kam dann immer wieder auf und dann habe ich dann irgendwann auch gesagt, so, ja, aber habt ihr nicht mal, also nachdem es dann das dritte oder vierte Mal erzählt wird, dann habe ich halt auch gesagt, so, ja, aber habt ihr nicht mal drüber nachgedacht, dass es halt vielleicht nicht so gut ist, eine halbe Kuh oder sowas zu. Und dann wurde ich halt so direkt angemacht, so, ja, aber wir essen halt gerne Fleisch. So, ja, es ist ja auch okay, aber, also verstehst du, was ich meine? Es ist halt immer wieder dieses,
ich weiß.
Warum kann man nicht einfach irgendwie jeden machen lassen, wie er mag? Und weiß nicht. Also ich erzähle jetzt auch nicht, hi, ich bin Mandy und ich ernähre mich vegan. Deswegen bin ich besser als du. Also es ist ja Quatsch.
Ich habe das Gefühl, wir reden irgendwie jede andere Folge über vegan sein. Aber es ist halt irgendwie ein interessantes Phänomen und das, womit wir auch irgendwie am krassesten konfrontiert werden, zwangsläufig. Weil das halt so ein anscheinend immer noch sehr ungewöhnliches Thema ist. Und ich habe zum Beispiel immer noch Probleme, mich vegan zu nennen, weil ich manchmal dann doch schon noch immer so zu den Sachen greife, wo dann irgendwie noch irgendwie Milch drin ist, wie gerade die letzte Woche. Wir haben ja erzählt, an einem Sonntag wurde meine Küche verkauft, jetzt wieder in Siegen quasi gedanklich zurückgesprungen. Und dann bis nächsten Freitag, dann sind wir quasi losgefahren, ne? Freitags, oder? Mhm. Also hatte ich quasi eine ganze Woche ohne Küche, wo ich nicht kochen konnte, und habe mir dann dementsprechend Essen bestellt. Nicht so sonderlich healthy und so, aber dazu kommt halt noch, dass in Siegen die Bestellauswahl dann natürlich Pizza, 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 Dönerladen, Pizza, Pizza, Pizza ist. Und dann halt noch eine Pizzeria zu finden, die vegane Optionen haben, und dann noch eine, die dann noch lecker ist, war halt sehr schwierig. Dann habe ich mir halt gesagt, okay, ich verzichte aufs Fleisch, aber ich bestelle halt einfach reguläre Pizza, so Margherita und also Pasta, so Quattro Formaggi und sowas. Und das sind halt immer noch so Sachen, wo ich dann denke, wenn mich jetzt jemand fragen würde, hey, wie ernährst du dich? Dann sage ich halt immer dieses, ja, ich versuche, so gut es geht, vegan zu sein.
Aber mal im Ernst, wann kommt jemand auf dich zu und fragt, hey, wie ernährst du dich? Also ich finde halt dieses Schubladen.
Ja. Wirklich? Tatsächlich, ja, weil alle wissen, dass du vegan bist und dann mich fragen, ach, bist du auch vegan? Und dann habe ich halt immer so immer dieses awkward Ding, wo ich dann sage, ja, so teilweise, ich versuch's halt.
Ich find, ohne dass das jetzt auch so klingt, so nervig. Ja. Also so ist auch, warum frage ich jemanden? Ich frage ja auch nicht jemanden, und was hast du für eine Sexualität? Oder ja. Und weiß ich nicht, wo kaufst du? Also, ne, es ist so, ja. Warum muss ich das immer in Schubladen denken? So, selbst wenn jemand nicht 100% vegan sich ernährt, sondern halt irgendwie weniger Fleisch isst oder weniger Milchprodukte, dann ist das ja immer noch super, weil der oder diejenige ihr Handeln hinterfragt und einfach dementsprechend reflektiert und handelt. Also selbst wenn meine Eltern auch, die sagen, ja, wir essen weniger Fleisch als vor 3 Jahren, dann ist das doch gut. Also dann ist es ja immer noch eine Minimierung. Und ich glaube, die Menschen verdrängen häufig, dass kleine Schritte auch zum Ziel führen. Und dass nicht jeder direkt von 0 auf 100 gehen muss, sondern also jeder Schritt hilft ja auch einfach.
Auf jeden Fall. Ich habe auch letztens noch so einen Punkt gelesen, das war, glaube ich, bei Reddit in einem random Kommentar, wo ein Nutzer auf Englisch, halt der konservativere Werte verfolgt, der hatte den Username no new normal, also kein neues Normal. Und das war noch nicht mal auf irgendwas Spezielles bezogen, aber irgendwie denke ich über diesen Namen und über seine Aussagen halt so krass nach, weil es ging natürlich um Anti-Maske und Anti-Corona und es sei eine Verschwörung, blablabla. Aber in gewisser Weise kann man es, glaube ich, auch auf dieses, auf so eine gewisse, man verschließt sich, glaube ich, unbewusst, um das zu bewahren, wie man es bisher immer erlebt hat. Was halt für die meisten bedeutet, auch für mich bedeutet, so, hey, es gibt einfach Wurst auf dem Tisch, es gibt Käse auf dem Tisch, zum Frühstück, abends wird ein Steak gegessen und dann irgendwie Bolognese mit geraspeltem Schwein gemacht. Und bei mir hat es ja auch irgendwie so ein bisschen gedauert, so dieses sich damit auseinanderzusetzen, da wirklich mal den Schritt zu gehen und mal zu gucken, hey, ich probiere jetzt mal wirklich eine Woche lang kein Fleisch. Und dann kannst du ja immer noch, sag ich mal, okay, ich mache einen Cheat Day, dann bestelle ich mir irgendwie samstags oder so, bestelle ich mir irgendwie eine Pizza, wo dann Schinken drauf ist oder so. Und das ist halt irgendwie so Personen wie dieser Reddit-Account-User, no new normal, hat halt einfach anscheinend keinen Bock auf Veränderungen und verschließt sich halt dementsprechend. Und ich kann das, glaube ich, nachvollziehen im Sinne von, dass das auch sehr scary sein muss, sich halt in so ein Terrain zu begeben. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber es ist ja genauso, also für die Leute so, ja, aber wir haben ja schon immer Fleisch gegessen. Ja gut, wir sind aber schon immer auf Kutschen mit Kutschen gefahren, haben trotzdem Autos entwickelt. So. Also es spricht ja nichts dagegen, sich weiterzuentwickeln und seine Entscheidungen zu hinterfragen. Ja. Und ich finde, das macht Personen auch aus, dass man das tun sollte. Ja. Und jemand, der sich da grundsätzlich vor verschließt, das funktioniert ja auch einfach nicht, weil die Welt sich einfach immer weiterentwickelt und die Gesellschaft ja auch.
Aber also ich glaube halt.
Also ich war früher mal, habe ich glaube mit 14 oder so mal vegan sein ausprobiert. Mhm. Und das ging, also es war so schwierig, weil es gab keine Alternativen. Und das war halt für mich als 14-Jährige, die noch bei ihren Eltern gewohnt hat, einfach nicht machbar. Und jetzt geh mal in den Supermarkt, da gibt's Regale, weise vegane Alternativen, wo jetzt natürlich wieder so, ja, aber warum sehen die denn so aus wie Fleisch? Scheiß doch drauf. Ist doch voll egal. Wenn es doch so ist, wenn es doch so schmeckt, und jemand, der Fleisch mag, aus einem ethischen Grund vegan wird, dann ist es doch eine Win-Win-Situation. Also ich verstehe nicht, warum ich dann sagen muss so, aber das sieht aus wie Schinken. Ja, ist doch fucking egal. Ja.
Vor allen Dingen, ich verstehe halt auch nicht so, also ich weiß natürlich, worauf sie hinaus wollen, ist so dieses, wenn man versucht einfach nur Fleisch zu ersetzen und sich dann besser zu fühlen, das steckt da irgendwie dahinter. Auf der anderen Seite, warum müssen vegane Brotauflagen das Rad neu erfinden? Also es ist da auch irgendwo, also was macht man denn mit einer Scheibe Wurst oder Scheibe Käse? Man legt sie auf Brot und wenn du dann ein veganes Supplementärprodukt dazu entwickelst, was halt lecker sein soll, dann macht's ja auch rein funktionell mehr Sinn, den Leuten jetzt nicht irgendwie hier, das ist neue Schwibbelschwabbel und das musst du irgendwie draufstreuen und dann verfestigt sich das aufs Brot. Nein, wir haben es halt einfach in Wurstform gemacht, weil es halt die Leute wissen, wie man mit Wurst umgeht. Ne? Man schneidet es in Scheiben und legt es aufs Brot. Und vielleicht schmeckt es halt ähnlich, vielleicht schmeckt es auch komplett anders, vielleicht ist es gut, vielleicht ist es schlecht, das kann ja jeder selbst entscheiden, aber ich finde dieses Argument, warum sieht das dann aus wie Fleisch? Und wenn es nur ist, warum sieht das vegane Schnitzel so aus wie ein Schnitzel? Damit man halt weiß, wie man es zubereitet. Und wenn es jetzt, sag ich mal, einfach nur ein Ball wäre, dann wie zum Teufel willst du eine Sphäre anbraten? So, weißt du, was ich meine? Das ist halt einfach
das reine. Das ist ja auch schon Quatsch.
Also es ist kompletter Quatsch, aber es ist schon irgendwie so ein witziges Argument, wo ich immer denke, irgendwie fallen mir aber jedes Mal, wenn ich dieses Argument höre, noch weitere Gründe ein, warum man bei den fleischlichen Vorgängern quasi bleiben soll, was die Art und Weise, wie es aussieht, angeht.
Ja, also um das abschließend, bevor wir auch noch weiter an dieses Thema, was irgendwie gar nicht, worauf ich
gar nicht hinaus wollte. Stand gar nicht auf dem Plan.
Ja, kann man abschließend sagen, es ist mir egal, was ihr esst, es ist mir egal, was ihr kauft. You do you. Und ja, deswegen.
Lebt euer Leben.
Ja, macht wie ihr meint, es ist mir egal.
Genau. Ich würde fast sagen, mit Blick auf die Uhr gehen wir auf unsere Lieblingsrubrik.
Das ist Robin und Mandys neue Rubrik. Insert Title here. Ich bin wieder ein bisschen nervös, wenn es um meinen Teil geht. Ich würde dann jetzt einfach mal anfangen.
Ich denke mich wieder, ich glaube, das letzte Mal, wo wir waren, wir hatten einen Nachrichtenreport von der Szenerie der Hochzeit, wo sich herausgestellt hat, dass Sophies Ehemann umgebracht, also er ist tot. Man weiß noch nicht, warum, man weiß noch nicht, wer es war, aber man hatte quasi eine Live-Berichterstattung von dem Todort von der Kirche. Und da setzt du jetzt quasi an.
Genau. Finn schaltete die Nachrichten an seinem Handy aus und ich schaute geschockt auf den Bildschirm. Gruselig, wie sehr der Fall Dime gerade ähnelt, witzelte er. Wer hätte gedacht, dass der Schauspieler George Wilson an einem vermutlich Wahnsinnige gerät, welche ihn versucht umzubringen. Weißt du eigentlich, wie es Sam geht? Sam war der Mann, den ich zurückgelassen hatte. Wir kannten uns aus der Schule, gingen zusammen zur Universität und waren das Traumpaar schlechthin. Ich hätte mir keinen perfekteren Mann wünschen können. Sam hätte alles für mich getan. Aber genau da lag das Problem. Ich hatte nie das Gefühl, Dinge zu riskieren, Leidenschaften zu entwickeln und Passionen zu verfolgen. Ich wollte immer Malerin werden, gab die Malerei jedoch auf, als ich Kindergärtnerin wurde, um einen sicheren Beruf zu haben. Für uns. Er war geschockt. Wir waren alle geschockt. Aber ich verstehe deinen Impuls. Und wenn du mich fragst, ist Sam zwar der perfekte Mann, jedoch nicht dein perfekter Mann, erklärte Finn. Wir bekommen das schon wieder hin. Ich denke, er wird es verkraften. Irgendwann. Unser Gate wurde aufgerufen und das Boarding begann. 8 Stunden Flug, bis wir in New York ankamen, vergingen dank dem Board-Entertainment und dringend nachzuholendem Schlaf recht zügig. Und schon bald setzten wir Fuß auf amerikanischen Boden. Finn hatte uns noch in London ein Hotel in Manhattan reserviert, sodass wir eine direkte Anlaufstelle hatten. Wir kamen an einem klassischen Hochhausgebäude an. Es hatte einen 20er-Jahre-Charme und wir konnten direkt auf unsere Zimmer. Nun war ich das erste Mal richtig alleine. Das erste Mal allein mit meinen Gedanken und den Taten und Konsequenzen, die diese trugen. Ich schaltete mein Handy an und rief meine Mutter an. Schilderte ihr die Details, meine Gedanken, welche zu meiner Entscheidung führten, und hörte mir an, wie die Feier ohne mich abgesagt wurde. Hauptsache, es geht dir gut, mein Schatz. Den Rest bekommen wir hin. Du hättest deine Bedenken schon früher äußern können. Sam ist ein Guter, ihr hättet das sicherlich wieder hinbekommen, sagte sie beruhigend. Ich weiß, Mom, aber genau das ist das Problem. Mein Leben lang hat Sam immer alles für mich hinbekommen. Wir sind seit 10 Jahren ein Paar. Das kann es aber doch nicht gewesen sein. Für uns beide, meine ich. Sam hat so viel mehr verdient. Und ich auch. Wir sind noch so jung, versuchte ich mich zu rechtfertigen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Wir unterhielten uns ein wenig über meinen weiteren Plan, welcher nicht existierte, und beschlossen, erst einmal Gras über die Sache wachsen zu lassen. Ich entschied mich dazu, Sam wenigstens noch eine kurze Nachricht zu verfassen, damit er nicht an sich zweifelte oder die Schuld bei sich suchte. Denn Sam trug keine Schuld.
Buh.
Wow, okay. Really? Danke für die Reaktion.
Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es nicht in die Mordstory geht. Ich wollte es ein bisschen dramatischer haben, aber ist okay. Das sind die Spielregeln dieses Formats. Nein, aber ich finde es interessant. Eine sehr menschliche Reaktion quasi von Sophie, wie ich finde. Auch dann Sachen abschließen zu können. Aber ja, das heißt, wir sind dann jetzt in New York.
Mm-hmm.
Und da kann es jetzt weitergehen. Mit was auch immer. Muss ich mir noch
Wenn
überlegen.
Du jetzt wieder eine Mordstory einführst.
Ich werde noch jemanden umbringen in dieser Story.
Wow. Ja,
Nein.
Das konnte ich so nicht stehen lassen.
Ja, aber sehr, sehr spaßig. Lasst uns auf jeden Fall teilhaben an eurer Meinung zu den heutigen Themen. Wir hatten den Umzug in Berlin, dann einen weirden Exkurs über deine neue Arbeitsstelle zum Vegan-Sein. Und letzten Endes natürlich die neue Seite Insert Title hier.
Oh, ich habe aber noch ein kleines Update, was ich noch gerne geben würde. Und zwar, wer unsere letzte Folge angehört hat, hat meinen kleinen Rant über den Deutschen Comedy-Preis gehört.
Ach so, ja.
Und ich würde dazu ganz gerne noch ein kurzes Update geben. Und zwar, der Deutsche Comedy-Preis hat gestern stattgefunden. Und Herrengedeck haben den Preis für beste deutsche PodcasterInnen gewonnen. Und es haben auch so, also Hazel Brügger und Worldwide Wohnzimmer haben auch gewonnen, was mich auch sehr freut. Aber ich fand die Rede von Herrengedeck zu der Thematik, die es ja gab, dass es jetzt auf einmal die neue Kategorie beste PodcasterInnen gibt. Ja, bei der Dankesrede kam dann so eine kleine Spitze, die sagte, vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr dann irgendwie alle gemeinsam in einer Kategorie zu sein und nicht einfach irgendwelche neuen Kategorien zu erfinden. Und ich wollte nur, falls ihr euch das Thema letztes Mal angehört habt und euch gefragt habt, wie das ausgeht, wollte ich euch hier nochmal so ein kleines Update geben, dass das ein bisschen witzig abgelaufen ist. Und ihr könnt euch gerne mal das Video auf YouTube dazu anschauen, falls euch das interessiert.
Finde ich auf jeden Fall auch gut, was heißt gut? Es fühlt sich jetzt so bittersweet an, dass die jetzt auch gewonnen haben. Weißt du, ich meine, es ist halt so, ja, so, es ist schön, dass sie gewonnen haben, dass dann irgendwie keine Ahnung, wie so ein Kompliment, was man aber nachfragen musste, oder? So, du hast ja, so neue Klamotten genau an, Punkt, du hast dich neu eingerichtet und dann kommst du hin und so, dann so, ja, wo wollen wir essen gehen? Und so, ich habe mir neue Klamotten. Ach so, ja, ist super schön übrigens. Und wo wollen wir essen gehen? So fühlt es sich so ein bisschen an. So. Und das halt. Ich freue mich natürlich, dass sie den Preis bekommen haben, aber ich bin mal gespannt, ob man nochmal.
Aber das ist ja auch gar nicht der Punkt, dass sie gewonnen haben, sondern dass dann nochmal zum Ausdruck kam, dass es halt wirklich keinen Grund gab, diese Kategorien zu spalten und
natürlich nicht.
Weiblich und männlich aufzuteilen und dass Humor kein ausschließlich männliches Gen ist.
Nee. Ja. Nee, das stimmt.
Und apropos humoristisches Gen, was wir beide in unseren Genen tragen, falls ihr euch wundert, wie es jetzt weitergeht, nächste Woche kommt ganz normal noch eine Folge Irrelevance, weil wir jetzt noch ein bisschen den Zeit noch ein bisschen aufarbeiten wollten, aber nicht zu lange Pause haben wollten. Also nächste Woche geht's ganz normal weiter.
Genau, einfach dann nächste Woche sind wir wieder quasi in Sync mit unserem Veröffentlichungsdaten von Radio Ravenclaw und The Irrelevance. Oh, Radio Ravenclaw. Ja, wir haben noch einen anderen Podcast, in dem ihr gerne mal reinhören könntet, in dem wir die Harry Potter Bücher Kapitel für Kapitel durchgehen und besprechen. Und da haben wir jetzt zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge, könnt ihr separat, wenn ihr noch nicht genug von unseren zärtlichen Stimmen habt, euch Kapitel 3 anhören von Kammer des Schreckens, wo wir das gelesen haben und dann zusammen den Fuchsbau erkunden. Von der quirligen Familie Ronald Weasleys. Und sonst, wenn ihr das nicht machen wollt, sehen wir uns dann dementsprechend nächste Woche wieder oder hören wir uns wieder bei einer weiteren Folge Irrelevance. Bis dahin, haut rein. Tschüss.